bisschen Nirvana. Ein bisschen Nirvana. Heute beschäftigen wir uns mit der ersten der fünf grundlegenden buddhistischen Ethikregeln, nämlich der, nicht zu töten. Viel Spaß dabei.
Ein bisschen Nirvana. Folge 2 der dritten Staffel. Wir sind zurück und wollen ganz viel über die Sittlichkeitsregeln reden. Die fünf Shilas, die wir jetzt in der letzten Folge auch schon etwas genauer beleuchtet haben.
Etwas genauer angeteasert, als wir wollten.
Genau, sehr, sehr lang. Aber es gibt auch so viel darüber zu sprechen und zu diskutieren und zu philosophieren. Ja. Und deshalb ist es uns ganz wichtig, diese fünf Shilas nochmal im Genauen zu betrachten. Ich werde sie ganz gerne nochmal wiederholen für euch. Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst keinen Ehebruch begehen, du sollst nicht lügen und du sollst dich nicht berauschen. Mhm. Und wir wollen heute über die erste Sittlichkeitsregel reden, und zwar, du sollst nicht töten. Und ihr habt sicher diesen Satz in verschiedenen Religionen schon mal gehört und auch im Buddhismus spielt sie eine große Rolle. Mhm. Und bevor wir überhaupt darüber reden, wie genau das zu verstehen ist, wie sehr ich mich dran halten soll, kann, muss, würde ich ganz gerne erstmal fragen, Freddy. Das ist die erste Sittlichkeitsregel. Gibt es eine bewusste Reihenfolge oder ist es egal, dass sie an erster Stelle steht oder hat sie eine besondere Rolle innerhalb dieser fünf Shilas?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also man kann, wenn man sich so Auflistung anschaut, auch durchaus in anderen Settings auch andere Reihenfolgen finden. Wir hatten, meine ich, als wir über das Rad des Lebens gesprochen haben, mal über 10 Handlungen auch gesprochen, die man möglichst, diese Formulierung immer, du sollst, ist eigentlich jetzt nicht so, wie es im buddhistischen Texten formuliert werden würde, sondern wird einfach, folgende Handlungen sind halt nicht gut und dann, aber wir haben da immer über diese 10 Untugenden gesprochen und da ist es zum Beispiel so, dass die unterteilt sind in 3 des Körpers, 4 der Rede, 3 des Geistes und sind dann auch so aufgeteilt. Ne? Das habe ich quasi töten und dann noch eben 2 andere sind dann, also ich fühle sie jetzt nicht aus, weil sie ein bisschen anders sind als in den Shilas, ne? Aber so, und die sind dann so gegroupt und dann kommen danach die der Rede und dann die des Geistes und da gibt es schon so eine leichte Hierarchie, was die Schwere anbelangt. Also, dass eine Handlung des Körpers tendenziell karmisch gesehen schwerer ist als eine Handlung der Rede oder eine Handlung nur des Geistes, weil Handlungen des Geistes per Definition eigentlich immer unvollständig sind. Also nicht, also eigentlich falsch, sind nicht unvollständig, aber sie sind nicht so, können nicht so abgeschlossen werden wie eine Handlung der Rede, weil der letzte Schritt eben fehlt, der das Ausführen dann ist. Ja. Und dann auch innerhalb dieser Rubriken ist dann auch die erstgenannte ist die schwerste, also töten ist die erstgenannte, ne? Und dann bricht sich das dann runter. Das kann man da vielleicht jetzt auch reinlesen bei den 5, die du gerade vorgelesen hast. Das also karmisch gesehen, ne? Also wenn ich jetzt ein Lebewesen töte, dass das schon deutlich schwerere Handlung ist, als wenn ich jetzt jemandem was wegnehme, per se. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass es ganz viele Faktoren gibt, die da reinwirken. Ja? Also es macht einen Unterschied von Karma her gesehen, ob ich eine Ameise töte oder einen Löwen töte zum Beispiel. Ja, da weist Buddha schon darauf hin, dass wahrscheinlich das Leid von einem großen Tier größer ist, während es stirbt, weil es so viel Kraft hat, als bei einem kleinen Tier. Ja. Das heißt nicht, dass, wenn du was töten willst, mach mal eine Ameise. So ist es überhaupt nicht gemeint, sondern was dahinter steht, ist, dass Buddha eben auch versucht aufzuzeigen, dort nochmal zu sagen, okay, also je größer das Leid ist, das du zufügst beim Töten, umso schlimmer ist es. Also wenn du jetzt jemanden erschießt und der sieht es gar nicht kommen und fällt um, oder du folterst jemanden und tötest ihn dann ist das zweite karmisch gesehen schwerer für dich.
Ja.
Ja, das heißt nicht, dass man da sagen kann, das eine ist schlimm und das andere ist nicht ganz so schlimm. Das ist alles super schlimm.
Ja.
Und je mehr Leid ich dabei zufüge, umso schlimmer wird es quasi für mich. Ja, karmisch gesehen. Ja. Bei den 5 Ethikregeln ist es so, dass die sich jetzt aber konkret aus Töten von Menschen beziehen.
Ja.
Also diese erste sich konkret aus Töten von Menschen bezieht. Und insofern ist diese Debatte dann auch erstmal ein Stück weit hinfällig, ja, die wir jetzt gerade hatten, weil es da eben bei diesen 10 Untugenden geht es um die karmische Auswirkung für mich. Und bei den Ethikregeln geht es darum, dass Buddha sagt, okay, ich gebe dir jetzt mal so ein Minimum, da solltest du versuchen, um deinen eigenen Geist zu bändigen, für dich von wegzuhalten.
Ja.
Ja, und ich kann es natürlich auffächern. Also wenn ich sage, ja, okay, töte mal niemanden, dann wäre es jetzt eine Gefahr zu sagen, okay, da ist jetzt die Grenze und alles darunter ist okay. Mhm. Ja, also ich kann jetzt jemanden schlagen, ich kann jemanden wehtun, jemanden malträtieren, solange ich den nicht töte. Mhm. Nein, so ist das nicht gemeint, weil Buddha auch ganz klar sagt, und so findet man das auch in Kommentaren dazu, dass also diese Regel, die dort formuliert ist, ist eigentlich, das ist das der letzte, allerletzte Schritt zum Bruch dieses Gelübdes. Ja. Aber der Wunsch, jemandem weh zu tun, wäre sozusagen der erste Schritt auf dem Weg. Ne, das kann ja auch eskalieren oder ich gewöhne. Also ich kann mich ja auch schlechtes Handeln gewöhnen, wenn ich häufig genug, gibt ja manchmal so diese Theorie, wenn Leute Tiere quälen, greifen sie vielleicht irgendwann auch Menschen an. Ich weiß jetzt nicht, ob das momentan in der wissenschaftlichen Debatte gerade stimmt oder nicht oder likely ist oder nicht, keine Ahnung, aber grundsätzlich kann ich mich natürlich dran gewöhnen, an Unrecht auch zu tun und schädliche Handlungen auszuführen. Das heißt, nur weil Buddha jetzt sagt, töte nicht, töte keinen Menschen, was sich auch auf ein Embryo bezieht in dem Fall, heißt es nicht, dass ich alles andere machen kann.
Ja.
Ja, so ist es nicht gemeint, sondern was eigentlich muss man es andersrum sagen. Es ist einfacher, niemanden zu töten, als nicht jemanden anzurempeln im Bus. Ja. Ja, weil man vielleicht gerade genervt ist und dann mal jemanden anrempelt. Mhm. Deshalb sagt Buddha, da fängst du mal an und dann arbeitest du dich bitte weiter, wenn du den Weg gehen willst, dann rate ich dir, arbeite weiter, bis du auch das Anrempeln vielleicht nicht mehr machst. Ja, also man muss es umdrehen. Das heißt jetzt nicht, alles andere ist okay, sondern das heißt, das ist der Ausgangspunkt und ich versuche das davon runterzubrechen und immer weniger Schaden zuzufügen, bis ich irgendwann gar keinen mehr
zufüge. Ja. Und es ist ja so, also wenn ich in der Recherche bin zu verschiedenen Texten, dass ich auch diese Sittlichkeitsregeln auf in verschiedenen Arten und Weisen häufig lese. Mhm. Und dann ist es häufig schwer, inwiefern haben Traditionen dazu geführt, dass sie so oder so definiert ist oder ob eine Person selber Einfluss drauf genommen hat, wie die jetzt ausgelegt wird. Ich habe hier zum Beispiel mal stehen, du sollst keine Lebewesen töten, also da ist nicht nur der Mensch mit einbegriffen, sondern alle Lebewesen, oder verletzen sogar. Mhm. Also das habe ich auch schon gelesen, dass das dann tatsächlich schon mit drin ist. Und ich finde, du hast jetzt gerade schon so eine Grundidee zu diesen 5 Shilas im Allgemeinen nochmal ganz gut hervorgehoben, nämlich hier geht es nicht darum, so muss es laufen und dann hast du es. Ja. Darüber haben wir in der letzten Folge schon geredet, dass es hier kein Entweder-Oder unbedingt gibt, sondern es ist ein Anlass, erstmal zu überprüfen, was passiert, wenn ich das Minimum versuche, wie du jetzt gerade gesagt hast. Das Minimum wäre in diesem Fall, töte keine Menschen.
Ja.
Und dann aber abzuleiten, beziehungsweise selber zu schauen, inwiefern kann ich denn diese Regel denn auch erweitern, vertiefen und für mich anpassen, sodass ich das nicht nur das Gefühl habe, sondern dass ich richtig auch erkennen kann, wie mir das die Grundlage verschafft, in meiner Praxis weiterzukommen. Wir haben ja schon gesagt, die Ethik ist die Grundlage dafür, die Meditation wirklich zu vertiefen und damit auch näher an die Weisheit des Buddhismus zu kommen. Und inwiefern ist für mich denn eine Grenze erreicht, wenn ich sage, du sollst keine Lebewesen töten? Mhm. Da werden wir zum Beispiel auch beispielsweise im Vegetarismus unterwegs, wenn wir darüber sprechen. Ist das für mich vorstellbar? Mhm. Ist das mit meiner Kultur vereinbar? Ist das mit meinem Lebensalltag vereinbar? Ja. Was habe ich für einen Beruf? Bin ich vielleicht in einem Beruf, wo zwangsläufig Menschen oder Tiere verletzt oder sogar getötet werden? Ja. Vielleicht auch indirekt. Wie habe ich das zu interpretieren? Mhm. Und ich finde, es natürlich können wir jetzt gleich auch noch darüber reden, wie du vielleicht versuchst, diese Sittlichkeitsregel zu befolgen für für dein Leben, ich für mein Leben, für meinen Alltag. Trotzdem aber verständlich zu machen, du sollst keine Menschen töten, ist das Minimum dieser Sittlichkeitsregel.
Genau.
Und darauf fußen dann quasi auch alle anderen Sittlichkeitsregeln, auf dieses Prinzip des minimalen der minimalen Tugend.
Ja.
Wenn wir später auch über das Berauschen reden, dass man zumindest mal sagt, ich versuche mal keinen Alkohol zu trinken.
Mhm. So. Genau. Und also ich glaube, das, was ich eben sagte, zu dem, man kann sich so an Untun gewöhnen, kann man sich natürlich auch an Tun gewöhnen.
Ja, so ist es.
Ja, und das ist die eine Sache. Also wenn ich anfange zu sagen, ich versuche jetzt mal ganz bewusst niemanden zu töten, wenn ich, also ich wache jetzt morgens auf und denke mir, heute werde ich bewusst niemanden zu töten, dann weiß ich vorher, dass ich das erfüllen werde. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit.
Je nachdem, wo du lebst, tatsächlich, und in welchem Zustand
genau, der Ort ist. Wobei man jetzt auch über das Töten nochmal sprechen muss.
Ja, genau.
Also ich habe mal mit jemandem zusammengesetzt, das war ein Mönch, also ein Tulku, also eine Reinkarnation auch, war aber selber Franzose.
Okay.
Und er sagte es mir, oh, ich habe übrigens jemanden getötet. Ich dachte so, hä? Also ja, ich habe ihn nicht getötet, aber er ist halt gestorben. Und die Geschichte war, er ist nachts mit dem Auto gefahren und es ist jemand auf die Straße gelaufen. Und er konnte nicht mehr bremsen. Und die Person ist auch verstorben nach dem Unfall. Er hat natürlich, im buddhistischen Sinne, hat er niemanden getötet, weil er die Handlung des Tötens, die setzt voraus, dass ich getrieben von meinen negativen Emotionen jemandem, der lebt, das Leben nehmen möchte und das ausführe. Ja, also diese vier Schritte, ich brauche Unwissenheit oder Hass oder sowas oder auch, kann ja auch, ich will, kann auch sein, dass ich jemanden töte, um mir was anzueignen, also Habgier oder sowas, das muss da sein, dann muss ich auch identifizieren, dass mein Opfer auch lebt, also ja, wenn ich jetzt nur denke, oh, ich würde gerne jemanden töten und trete dabei auf eine Ameise, ohne die gesehen zu haben, dann habe ich auch diese Handlung nicht vollständig ausgeführt, weil ich gar nicht das wollte in dem Moment, auch wenn ich es generell vielleicht wollte, also ich muss auch identifizieren, da ist jemand, den ich töten kann. Und dann muss ich auch quasi etwas tun, dass diese Person auch stirbt. Und dann muss sie auch noch sterben. Und dann ist die Handlung vollständig. Ja? Das heißt, wenn ich mit dem Auto fahre und es läuft mir jetzt jemand vors Auto und ich realisiere vielleicht, dass der vors Auto gelaufen ist, da habe ich ihn schon angefahren. Da habe ich, also, ne, also da würde auch jetzt rechtlich, man kann das ja auch mal auf eine ganz weltliche Ebene nehmen, auch rechtlich gesehen, ist es jetzt vielleicht noch eine fahrlässige Tötung für, wenn überhaupt, ja.
Und trotzdem, also Verständnisfrage, es geht ja auch immer um Karma und trotzdem wäre es, auch wenn es überhaupt nicht gewollt war, würde es trotzdem karmische Konsequenzen für ihn haben?
Irgendeine Konsequenz wird es haben, ja, weil, also ich bin dann in dem Moment vielleicht einfach der Erfüllungsgehilfe des Karmas der anderen Person.
Ja.
Ja, aber du hattest ja vorhin auch Vegetarismus angesprochen, ne? Also wenn ich einen Döner mir hole, und Fleisch esse, dann gibt es ja Menschen, die sagen, Fleisch essen ist Mord. Ist es nicht. Aus buddhistischer Sicht definitiv nicht. Ich habe das Tier nicht getötet und ich habe das Tier ja auch nicht bestellt, sondern irgendjemand hat es gemacht. Aber ich bin ein Rädchen in dieser Maschinerie, die dafür gesorgt hat, dass dieses Tier gestorben ist und dass wieder ein Tier stirbt und dass wieder ein Tier stirbt. Das heißt, ich habe definitiv auch eine Auswirkung zu erfahren davon, auch wenn ich natürlich nicht die Handlung des Tötens selber ausführe.
Und wenn du aber, also es gibt ja Leute, die sich darüber da mehr Gedanken machen und weniger Gedanken machen, hat auch der Grad des Bewusstseins über diese Handlung Auswirkungen auf die karmische Konsequenz. Also wenn dir bewusst ist, ich hole mir jetzt einen Döner und dir nochmal vor Augen führen, wenn du überhaupt die Kapazitäten hast, darüber wirklich so nachzudenken und dir so bewusst einen Döner bestellst, hat es für dich dann höhere karmische Konsequenzen als vielleicht ein Kind, was sich einen Döner bestellt, aber gar nicht klar ist, was da überhaupt sich am Grill dreht.
Das ist eine gute Frage tatsächlich. Ja, muss man vielleicht auch für sich selber mal ins Detail nochmal da reingehen. Mhm. Was aber, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt da drin ist, dass wenn ich mir diese Sachen bewusst mache, vielleicht weil ich gesagt habe, ich möchte keinen Menschen töten und mich daran gewöhne, da sind wir wieder an dieser Gewöhnung an die Tugend, dass ich vielleicht irgendwann an den Punkt komme, wo ich sage, okay, vielleicht nehme ich einen Falafel. Kann ja sein.
Ja.
Also ich esse Fleisch persönlich.
Ja.
In der Regel esse ich aber nur Fleisch, wenn ich Pizza mache und mein Sohn eine Salami-Pizza will und wir uns die teilen. So. Es kommt auch mal vor, dass ich mir Döner hole. Das geschieht auch. Gestern habe ich eine Bratwurst gegessen.
Ja. Du bist aber auch, wenn ich das mal so liegen darf, regional sehr gut angebunden an Orten, wo man es holen kann.
Richtig, ich wohne direkt quasi in Dönerla. die Bratwurst war nicht von da, weil Schweinefleisch war. Ne? So, aber also es kommt schon vor, es ist aber recht selten. Also ich esse selten, ohne dass ich mir Mühe gebe, esse ich in der Regel nicht mehr als einmal die Woche, alle zwei Wochen Fleisch.
Und das ist schon selten. Darf ich ganz persönlich fragen, spielt da auch diese Sittlichkeitsregel eine Rolle oder hat es denn andere Gründe?
Also sag mal, bewusst hat die, spielt die da keine Rolle bei, ja. Aber ich glaube unterbewusst durch die Gewöhnung spielt die da schon eine Rolle. Ja. Aber mir fällt es auch schon durchaus schwer. Also ich bin mir sehr bewusst darüber, was ich da esse und finde es auch nicht so toll. Mhm. Ja, aber es kommt vor. Ne? Es gibt so eine Geschichte, die hat mir mal jemand erzählt, wurde ein Mönch, dem wurde eine Speise dargebracht, ne? Die dann auch angenommen hat und damit dann auch gesagt hat, er isst sie, weil, ne? Um auch die Person, die das dargebracht hat, um der gutes Karma zu ermöglichen. Und aus irgendeinem Grund war da der Finger des Koches drin. Und es gibt dann zwei Varianten. Entweder ist der Finger aufgrund einer Krankheit abgefallen oder er hat sich den abgeschnitten und nicht mehr gefunden. Aber, also versehentlich. Und der Mönch hat den dann mitgegessen. Mhm. Ja, so, ne? Also das nochmal um zu zeigen, ne? Also ja. Er hätte das nie bestellt. Mhm. Ja? Ganz egal, ob das jetzt ein Menschenfinger oder was anderes, ein tierisches Produkt gewesen wäre. Er hätte das nicht bestellt, aber es war halt da und dann hat er es auch gegessen. Ich glaube, das zeigt auch nochmal so ein bisschen so diese buddhistische Geisteshaltung, ja. Ne, die es dann manchmal gibt. Ne? Denn er hatte die Gabe jetzt angenommen und das, da war nun mal Fleisch drin. Ne? Und dann war halt auch das Karma irgendwo ein Stück weit sicherlich auch angesammelt dafür. Damit meine ich nicht, dass wenn wir einen Finger des Koches im Essen finden, dass wir das nicht zurückgehen lassen sollten und vielleicht auch dafür sorgen, dass der Koch Hilfe bekommt.
Es hätte für mich ganz viele verschiedene Gründe, warum ich das nicht essen würde.
Also, das ist auch eine Anekdote. Es gibt ja im Buddhismus immer diese kleinen Anekdoten, die dann irgendwie
schön, weil, erhellen sollen. Weil sie zeigen, weil sie häufig, wie auch in der letzten Folge hattest du auch schon eine Geschichte erzählt, weil sie nie wirklich dir direkt sagen, das sollst du so tun, das sollst du nicht tun, sondern es einfach nochmal zum Nachdenken anregt und gleichzeitig aber eine gewisse Klarheit dennoch gibt, wie man das zu interpretieren hat.
Und wir können auch heute nicht mehr sagen, ob die tatsächlich passiert sind oder ob es vielleicht schon der Erste, der sie erzählt hat,
auch nicht eine
Geschichte erzählt. Und es hat überhaupt keinen Unterschied. Genau.
Soll zur Erkenntnis führen und ich würde, auch wenn das vielleicht so ein bisschen entgegen dem geht, was du gerade erklärt hast, trotzdem nochmal eine pointierte Frage stellen. Mhm. Du hast von dem französischen Mönchen erzählt, dem das ja so widerfahren ist, der hat einen Menschen getötet, unabsichtlich.
Genau.
Ob du das jetzt töten nennst oder nicht, ist jetzt egal. Auf weltlicher Ebene ist der Mensch gestorben. Das heißt, er hat karmisch irgendwie dazu beigetragen, dass dieses Menschenleben zu Ende gegangen ist. Mhm. Was ist aus buddhistischer Sicht schlimmer? Mhm. Ein Insekt, bewusst, vielleicht sogar auch aus einer gewissen Aggression, man kennt es, die Mücke nervt, zu töten oder einen Menschen aus Versehen in einem Verkehrsunfall?
Okay, das ist eine unglaublich schwierige Frage.
Nicht unabsichtlich.
Nicht unabsichtlich. Ja. Ich kann sie tatsächlich jetzt nicht, wie immer, auf die eine oder andere Art beantworten. Mhm. Also ich weiß es tatsächlich nicht, muss ich so ganz ehrlich sagen. Ich kann mir natürlich, also ich habe natürlich Ideen dazu. Mhm. Also ich habe in keinem Text, in keiner Schrift so ein Beispiel gefunden, dass ich sagen, also ich habe auch nicht nachgeguckt, weil ich wusste nicht, dass du mir die Frage stellst, aber ich habe es bisher auch noch nie gesehen. Aber grundsätzlich muss man immer sagen, was ich ja eben doch gesagt habe, damit eine Handlung vollständig, also eine vollständige Handlung ist halt nicht nur das Draufhauen auf die Mücke.
Ja.
Ja, dass eine Handlung vollständig ist, braucht eben diese vier Schritte. Also da ist eine Mücke, ich bin unglaublich genervt davon, warum auch immer. Ich sehe die Mücke, ich entscheide mich aus meiner Wut heraus drauf zu hauen, ich treffe, sie ist tot.
Ja.
Jetzt ist die Handlung vollständig. Ja. Ich habe alles getan. Und eine vollständige Handlung ist immer stärker als eine unvollständige Handlung. In dem Beispiel mit dem Auto, das ist nicht ausgedacht, das ist tatsächlich passiert, würde ich jetzt mal sagen, aus meinem Gefühl, wenn jetzt jemand sich richtig gut mit Vinaya und mit Karma auskennt, mit Abhidharma, gerne schreiben und mich korrigieren, aus meinem Gefühl würde ich sagen, ist das mit der Mücke aber wahrscheinlich schwerer, weil die Handlung ja vollständig ist. Mhm. In dem anderen Fall war keine Erkenntnis da, die Person wurde gesehen.
Ja.
Na, wir haben ja auch eine Verzögerung. Ich sehe was und dann dauert es ja so eine halbe Sekunde, bis ich überhaupt reagieren kann. Mhm. Und da war es aber schon zu spät. Das heißt, es war gar nicht möglich zu reagieren. Mhm. Also er hat gebremst, aber da war es halt dann zu spät. Mhm. Er ist am Unfallort geblieben, um zu helfen. Also es war ganz klar, da war überhaupt keine Intention dahinter. Hätte er den Mann früher gesehen, hätte er auch, wäre auch anders gefahren. Ich weiß nicht, ob er zu schnell war. Ich würde jetzt mal einfach unterstellen, nein. Daher würde ich sagen, in dem Fall, das ist dann, ja, halt, man ist dann der Erfüllungsgehilfe des Karmas der anderen Person, was natürlich irgendwie auch eine Auswirkung haben wird, aber die wird sehr klein sein. Also zum Beispiel beim Fleischessen, das Beispiel, was ich eben hatte, die Auswirkung von Fleischessen ist nicht die Auswirkung von Töten, sondern die Auswirkung von Fleischessen ist, in einer Welt zu leben, in der Fleisch gegessen wird. Ja? Oder in der getötet wird, um Nahrungsmittel zu bekommen. Ja, das heißt, dass selbst wenn ich in so eine Welt geboren werde und Vegetarier, oder in unserer Welt, ich bin Vegetarier, dann lebe ich immer noch in einer Welt, in der Tiere leiden dafür, dass andere Menschen essen können. Selbst wenn ich daran überhaupt keinen Zugriff oder keinen Anteil mehr habe, weil ich sage, ich esse vielleicht nicht mal vegetarisch, sondern sogar vegan, ja, trotzdem erfahre ich es aber. Und das ist dann die Auswirkung davon, dass ich in der Vergangenheit Fleisch gegessen habe. Ja, also ich denke, das wird sich auf diesem Level irgendwo dann abspielen. Ja. Während für die Mücke, also eigentlich kann ich die Frage beantworten, ja, für die Mücke, die Handlung ist vollständig und damit ist theoretisch selbst eine Wiedergeburt in der tiefsten Hölle möglich.
Ja, ja,
wow. Theoretisch, ja. Muss nicht sein. Ja. Ja, es gibt dann ganz viele Gründe, wie Karma dann reift und wann es reift. Es reift nie im selben Leben, es reift frühestens im spätnächsten Leben, mit einer Ausnahme. Und fünf Ausnahmen. Aber ja, das kann definitiv dazu führen.
Und die Frage ist ja wieder absichtlich so gestellt worden, weil die Frage nach dem, was ist schlimmer und was ist besser, stellt sich bei den Schülern ja in den seltensten Fällen.
Genau.
Dadurch, dass ja, und das hatten wir auch in der letzten Folge besprochen, Buddha Shakyamuni ja immer gesagt hat, das sind die Dinge, die ich euch jetzt an die Hand gebe und je nach Voraussetzung, Lebensumstand, können wir diese Dinge auch anpassen. Und genauso muss man diese Schiles ja auch sehen. Das sind also Dinge, die dich auf ein Thema führen. Das ist das Töten an sich. Und du hast es gesagt, das ist dann das absolute Minimum zu sagen, ich versuche keinen Menschen zu töten. Das muss ich ernst nehmen und gleichzeitig muss ich aber auch schauen, nicht, und das hast du vorhin gesagt, dass man sich zu sehr an diesen Sittlichkeitsregeln gewöhnen kann und dann in seiner Komfortzone bleibt, nicht darüber hinauszugehen.
Genau.
Und von dem Punkt an gilt es einfach, und das ist mir relativ wichtig hier zu sagen, immer zu schauen, was kann ich vollbringen, und aber auch gleichzeitig, und da darf man auch auf sein Gewissen sicher hören, was bin ich in der Lage zu vollbringen und wie weit möchte ich das ausreizen, denn, und das muss man ja auch sagen, diese fünf Sittlichkeitsregeln, so simpel sie auch gefasst sind, sind in ihrer Gesamtheit, und zwar nur diese fünf Grundregeln, unglaublich schwer auf Dauer aufrechtzuerhalten.
Ja.
Und insofern nochmal hier der Appell, schaut, was seid ihr in der Lage zu vollbringen, aber überlegt euch auch, wie wollt ihr das interpretieren in eurem Lebensbereich, in eurem Lebensalltag, was ist realistisch.
Ja.
Und genau, insofern denke ich, ist hier ein guter Überblick erstmal entstanden zu der ersten Sittlichkeitsregel. Du möchtest noch eine Sache dazu sagen.
Genau, weil das habe ich vorhin vergessen. Neben dieser Gewöhnung, ne, an Tugend, die ich ja dadurch habe, ist auch so ein versteckter Aspekt davon. Denn das vergessen wir immer relativ leicht. In der westlichen Welt, wo wir nicht so gewöhnt sind, mit Karma eigentlich so umzugehen, ist es, dass wenn ich ein Versprechen gebe, also Buddha sagt, wenn ich verspreche, niemanden zu töten, dann sammle ich jeden Tag das Karma an, dieses Versprechen zu halten, an dem ich niemanden töte. Das heißt, es ist ein sehr einfaches Versprechen in den meisten Fällen. Ja, normalerweise ist es relativ einfach, durchs Leben zu gehen, ohne einen anderen Menschen zu töten. Das sind ja nicht umsonst Ausnahmeerfahrungen. Ja, nicht umsonst, selbst für Soldaten ist es ja auch nicht normal, andere Menschen zu töten. Ja, wenn sie im Krieg sind, schon. Aber wenn ich mir die Bundeswehr angucke, da gibt es nicht viele Soldaten, die andere getötet haben. Ja, in der Geschichte der Bundeswehr zum Beispiel. Also man sieht schon, es ist schon eine Ausnahmesituation, in die man natürlich kommen kann, aber sie ist sehr selten. Das heißt, wenn ich so ein Gelübde nehme, so ein Versprechen gebe, und deshalb wird es eben formal, per Ritual auch gemacht, dass ich es wirklich verspreche, dann habe ich die Möglichkeit, jeden Tag, wo ich es nicht tue, also quasi, wo ich einfach nichts mache, was dem zuwidersteht, sammle ich das Karma an, mein Versprechen gehalten zu haben. Und habe somit also auch die Möglichkeit, dass ich neben diesem psychologischen Aspekt, dass ich mich an Tugend gewöhne, an gute Dinge gewöhne, auch den aufs nächste Leben und aufs übernächste Leben gerichteten Blick, dass ich sagen kann, ich habe, wenn ich es halbwegs schaffe, die einzuhalten in meinem Leben, wenn es nur diese eine Regel ist, sehr, sehr viel gutes Karma angesammelt, was mich auf dem Weg zur Befreiung oder zur Buddhaschaft auch definitiv dann weiterbringen wird. Und das ist, war mir jetzt nochmal wichtig, auch nochmal darauf hinzuweisen, weil wir das immer ganz leicht vergessen, weil das so irgendwie so ein bisschen entrückt ist, ja, so aus unserem Blickwinkel, wo wir ja immer sehen, okay, ich mache A und dann komme ich damit zu B.
Ja.
Aber deshalb hat Buddha wahrscheinlich auch die so relativ einfach formuliert, weil sie eine ganz einfache Möglichkeit sind, Verdienste anzusammeln.
Mhm. Ja. Und diesen Weg weiterzugehen, dazu gehört ja auch das Gelübde nicht zu stehlen. Und genau. Zu diesem Gelübde wollen wir dann in der nächsten Folge kommen, in 2 Wochen. Werdet ihr davon mehr hören und mehr Diskussionen, traditionelle Hintergründe erfahren. Genau, und wir hoffen, dass wir euch einen guten Überblick geben konnten zum ersten Gelübde, du sollst nicht töten. Genau. Oder klatsch die Mücke nicht an die Wand. Je nachdem, oder wie ihr es interpretieren wollt. Genau. Also, ihr Lieben, schöne 2 Wochen für euch.
Tschüss. Ein bisschen Nirvana. Euer Podcast zu allen Themen rund um den Buddhismus im Alltag erscheint alle 14 Tage neu. Bis dahin, wir freuen uns auf euch.